Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Was bedeutet jüdisch sein heute? Was macht das aus? Wir stellen Ihnen hier im Deutschlandfunk Kultur Menschen vor, die diese Frage auf höchst unterschiedliche Weise für sich beantworten. Sie hören gleich von der Shoah-Überlebenden Inge Auerbacher, die in der kommenden Woche im Bundestag sprechen wird, von Shlomi Tripp, die für ihr jüdisches Puppentheater Bubales den Obermeier Award erhält, und von Anastasia Pletuchina, die heute eine Konferenz für junge jüdische Leute ausrichtet. Und damit Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Der jährlich verliehene Obermeier Award, der im weitesten Sinne jüdische Kultur- und Erinnerungsarbeit auszeichnet, geht am kommenden Dienstag unter anderem an Shlomi Tripp. Sie ist die Erfinderin und Initiatorin des jüdischen Puppentheaters Bubales, das auf unkonventionelle, lustige und schrullige Art und Weise jüdische Geschichten aufgreift. Thomas Klatt hat sich ein Stück angeschaut und mit Shlomi Tripp gesprochen.
Das hebräische Alephbet lernt sich super gut. Alles, was ihr braucht, ist nur ein bisschen Mut. Kommt, Kinder, seid alle mit dabei. Ibranich Alephbet, Earn Mekolai.
Langweilig wird es nie, wenn etwa Shlomo, seine beste Freundin Aische oder das Schaf Mendel die Bühne betreten. Sie sind Puppen, aber ganz besondere, nämlich Bubales-Puppen.
Bubales ist ein Wortspiel. Weil Buba heißt auf Hebräisch Puppe und Bubale heißt auf Jiddisch kleiner Liebling.
Erklärt Puppenerfinderin Shlomi Tripp. Die Bubales-Puppen werden entweder am Stab geführt oder der Arm der Puppenspielerin geht direkt in die Klappmaulpuppen hinein.
Es gibt ja mal drei Hauptcharaktere beim Bubales-Puppentheater. Das sind einmal der rothaarige Shlomo und dann seine Klassenkameradin Aische, so eine richtige schlaue Kreuzberger Göre. Und dann hat Shlomo ein Haustier, und zwar das humorlose Schaf Mendel. Und dann sagt zum Beispiel eben Shlomo, na, wo ist denn dieser Mendel? Kommt, Kinder, wir rufen jetzt mal alle zusammen Mendel. Und dann rufen alle Mendel! Naja, und so geht eigentlich fast jedes Stück los.
Und dann folgen 45 Minuten Witz, Klamauk und jede Menge jüdische Religion. Aber nicht nur. Shlomos beste Freundin Aische geht zum Korankurs. Shlomo erzählt Aische vom Chanukka-Fest und Aische bringt Shlomo ein bisschen Türkisch bei. Jüdisches Puppentheater mit interkulturellem Anspruch also.
Bam, bam, hier kommt die Schlömmchenbahn. Komm, steig ein und fahr mit uns mit.
Oder Rabbi Blumenberg, der fährt mit anderen Bubales-Puppen in der Schlömmchenbahn und erklärt das jüdische Jahr von Pessach über Yom Kippur bis zu Simchat Torah. Die studierte Kunstpädagogin Shlomi Tripp hat den Umgang mit Puppen von ihrer Großmutter und ihrer Mutter aus Istanbul gelernt. Die Familie ist jüdisch-sephardisch, also aus dem spanischen Raum. Sie selbst ist in Berlin geboren. Hier gründete sie 2011 ihr Bubales-Puppentheater.
Also das hat vor etwa 10 Jahren damit begonnen, dass jüdische Eltern an mich herantraten und sagten, Mensch, Shlomi, du bist doch Puppentheaterspielerin, kannst du nicht ein jüdisches Puppentheater gründen, weil es einfach so ist, dass gerade zur Weihnachtszeit immer so viel Weihnachtspuppentheater stattfindet. Und unsere Kinder, die bekommen eine Identitätskrise. Die wollen gar kein Chanukka mehr feiern, die wollen alle Weihnachten feiern. Mach doch mal ein Chanukka-Stück.
Seitdem hat sie zusammen mit ihrem Mann Gershom ein ganzes Repertoire erarbeitet. Zum Purimfest kommt die schlaue Esther auf die Bühne und rettet ihr Volk vor dem finsteren Haman. Oder ein anderes Stück, Babette, das Schwein möchte unbedingt koscher werden. Das geht aber im Judentum nicht. Oder doch? Also braucht es eine Koschermaschine. In der turbulenten Puppen-Science-Fiction geht es um die Rolle der Tiere im Judentum. In Nicht-Corona-Zeiten hat Shlomo Tripp bis zu 70 Auftritte im Jahr. Mit ihren großen Koffern fährt sie dann mit ihrem mobilen Puppentheater mit der Bahn. Eingeladen wird sie von Kitas und Schulen, aber auch vielen Kirchen und Moscheegemeinden. Denn es geht auch um Verständigung zwischen den Kulturen.
Das Bubales-Puppentheater ist tatsächlich ein Theater mit Migrationshintergrund, kann man sagen. Hier wird ein ganz anderer Geschmack vertreten. Also nicht nur aus jüdischer Sicht, sondern auch gerade für Familien aus der Türkei oder aus Arabischen oder aus dem Nahen Osten. Die können mit dem Bubbles Puppentheater sehr viel anfangen.
Aber Bubbles habe auch viele Fans mit rein deutschem Hintergrund, sagt Schlomit Tripp. Ihr mobiles, jüdisch-interkulturelles Puppentheater ist mittlerweile sogar Vorbild für weitere Projekte.
Es gibt jetzt übrigens, inspiriert durch die Bubbles, tatsächlich ein erstes muslimisches Puppentheater auch. Und die haben sich auch von mir coachen lassen, wie sie das Ganze aufbauen und sollen und so weiter. Und insofern war das eine sehr interessante und schöne Kooperation.
Jetzt singt ihr alles nochmal von vorne.
Oh oh.
Am Holocaust-Gedenktag kommende Woche wird die Shoah-Überlebende Inge Auerbacher vor dem Deutschen Bundestag sprechen. Igal Avidan hat sie bereits getroffen und stellt Ihnen die erfolgreiche Autorin von »Ich bin ein Stern« vor.
Ein sonniger Tag auf einem Foto. Eine bürgerliche, elegante Familie posiert im blühenden Innenhof des Einfamilienhauses. Die Männer tragen Anzüge und Krawatten, die Frauen Sommerkleider. Hinten stehen die Großeltern und vorne zwischen den Älteren sitzt ein kleines Mädchen. Es grinst und hält eine blonde Puppe im Schoß. Die Aufnahme aus dem Jahr 1938 verewigt die letzten Momente vor der Katastrophe. Daher ist sie für die Shoah-Überlebende Inge Auerbacher so wichtig.
Eins finde ich schön an dieser Vorderseite, mein Opa mit seinem Käppchen auf. Da war ich 3-4 Jahre alt, in Hof in Kippenheim. Auf der Poststraße.
Nur wenige Monate nach dieser Aufnahme zerbricht die heile Welt der Familie Auerbacher. Zuerst muss Inge den zusätzlichen Vornamen Sarah tragen. Dann werden im November 1938 in der Synagoge ihr Großvater und zu Hause ihr Vater verhaftet. Schließlich greifen Nationalsozialisten das Familienhaus an. Auch die prächtige Synagoge schräg gegenüber wird geschändet. Nachdem Inges Vater und Großvater aus dem KZ Dachau freikommen, verlassen Inge und ihre Eltern Kippenheim. Sie leben bei den Großeltern fast versteckt. Später deutet sie im Gedicht »Ich bin ein Stern« die Schikanen der Nazis positiv.
Sterne am Himmel, ein Stern auf der Brust. Mama, ich weiß, ich hab's längst gewusst. Kein Zeichen der Schande ist er mein Stern. Ich trage ihn mit Stolz. Ich trage ihn gern.
Inges Vater war im Ersten Weltkrieg schwer verwundet und wurde für seinen Dienst mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Das ermöglicht 1942 die Deportation ins KZ Theresienstadt, das kein Vernichtungslager ist. Dennoch werden dort 35.000 Juden durch Krankheit und Hunger ermordet. Inge Auerbacher erzählt vom allerschlimmsten Tag in Theresienstadt.
Dann standen wir stundenlang im Sumpf da und es hat geregnet. Und die SS-Leute standen auf so Hügel drauf mit Gewehre auf uns gezielt, aber nicht erschossen. Und da war ein ganz besonderer böser SS-Mann, der hieß Heindl. Hat er gesagt, alle Frauen und Männer separat, da waren vielleicht 30.000 Menschen da gestanden. Und wir hatten uns nicht auseinandernehmen lassen. Und da hat er meine Mutter sehr geschlagen mit dem Kolben von dem Gewehr.
Trotz dieser furchtbaren Jahre im KZ vergisst Inge Auerbacher nicht die Menschen, die ihre Familie trotz der Gefahr geholfen haben.
Die zwei Fotoalbine wurden versteckt von einer sehr guten Person, die war das Dienstmädchen von meiner Oma. Und deswegen habe ich Bilder. Sonst wär, und die Gebetbücher hat sie auch versteckt, habe einen ganzen Satz Gebetbücher von jedem Feiertag.
Nach der Befreiung wandert sie in die USA aus und wird Chemikerin. Bereits 1966 besucht sie Kippenheim und findet heraus, dass die entweihte Synagoge als Lagerhalle, unter anderem für Schweinefutter, benutzt wird. 1990 nimmt sie eine Einladung der Gemeinde Kippenheim an und im gleichen Jahr erscheint ihre Lebensgeschichte »Ich bin ein Stern«. Das Buch wird mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Die Grundschullehrerin Roswitha Weber setzt es als Klassenlektüre ein und lernt Inge persönlich kennen.
Inge ist ein besonderer Zeitzeugin. Mit ihr kann man alles besprechen. Sie ist einfach so offen und ein fröhlicher Mensch. Und die Wirkung bei den Kindern ist es halt großartig. Sie wäre eine gute Lehrerin.
Seit 2001 besucht Inge Auerbacher alle 2-3 Jahre Roswitha Webers Schule in Kenzingen. Dort feiern die Dritt- und Viertklässler am 8. Mai ihre Befreiung aus dem KZ Theresienstadt.
Im 8. Mai, so rum, wenn ich gerade da bin, das war mein Befreiungstag, dann machen die den ganzen Tag Inge Auerbacher Tag. Und auch wenn ich nicht da bin, haben sie Dora getanzt für mich. Das ging aber richtig ans Herz, diese deutsche Kinder. Singt tanzen den Horror.
Ihre Rede zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag im Bundestag richtet sie vor allem an die deutschen Kinder und Jugendliche.
Meine Rede ist, wie wir gute Deutsche waren. Und heute ist ja multikulturell heute in Deutschland. Aber wir wurden Deutsche, wir wurden integriert. Wir waren nicht die Ausländer, wir waren über 1000 Jahre in Deutschland, Herr Rüttmann. Und haben mitgemacht und unser Leben gegeben für Deutschland. Hass ist etwas Schreckliches. Dieser Krebs muss eine Heilung haben. Speziell auch heute der Antisemitismus darf nie wiederkommen. In der ganzen Welt, nicht nur in Deutschland. Und ich möchte, dass wir alle gut zusammenleben.
Die 87-jährige Inge Auerbacher hat trotz der zahlreichen positiven Erfahrungen in Deutschland ein gespaltenes Verhältnis zu ihrer früheren Heimat. Deutsche will sie nie wieder werden.
Ich habe gesagt, ich brauche nur eins. Das habe ich jetzt. Sie haben mich staatenlos gemacht. Ja, ich war niemand, war ein Stück Dreck. Ja? Die Amerikaner haben mir eine Heimat geschenkt. Und wenn es gefährlich wird in der Welt, gehe ich nach Israel.
Anfang Februar wird Inge Auerbacher erneut ihr Heimatdorf Kippenheim mit der inzwischen renovierten Synagoge, die als Begegnungsstätte dient, und ihrem Geburtshaus besuchen.
Anastasia Pleturina ist Direktorin des Nevatim-Programms der Jewish Agency for Israel und beschäftigt sich mit jungen jüdischen Erwachsenen und ihren Perspektiven. Sie fördert Ideen und Projekte, die Jüdinnen und Juden in ihrer jüdischen Identität bestärken sollen. Das können mediale oder politische Projekte, Begegnungsprogramme, Ausstellungen oder Vereinsgründungen sein. Jetzt am Wochenende ist sie Gastgeberin einer Konferenz für junge jüdische Erwachsene und ich habe Anastasia Pleturina vor der Sendung gefragt, warum es wichtig ist, diese Menschen zusammenzubringen.
Ja, das ist wichtig, die junge Generation von Juden und Jüdinnen zusammenzubringen, weil sie sich auf ganz andere Art und Weise heutzutage begegnen. Früher war das jüdische Leben hauptsächlich in den Gemeinden. Jetzt kann es überall stattfinden. Es findet auf Facebook statt, es findet auf Instagram statt, aber es findet auch in verschiedenen Studierendenbewegungen statt und eigenen Projekten, wo Menschen sagen, innerhalb von einem Jahr möchte ich das umsetzen, was mir persönlich wichtig ist, für die Umwelt, für die Politik, für das soziale Engagement. Und in dieser kurzen Zeit wenden sie sich nicht immer an die etablierten Strukturen und handeln sozusagen auf eigener Hand. Und unsere Konferenz gibt die Möglichkeit, diesen Menschen zusammenzukommen, sich auszutauschen und sich zu vernetzen.
Die Konferenz von Nevatim findet noch bis Sonntag statt. Welchen Schwerpunkt haben Sie dort gesetzt?
Die Nevatim-Konferenz der Jewish Agency for Israel findet dieses Jahr unter dem Motto It's Time to Act statt. Gerade jetzt sind wir mit sehr vielen gesellschaftlichen Fragen konfrontiert, die wir auch innerhalb der jüdischen Community lösen möchten. Das bedeutet, wir haben Gäste und Speakerinnen bei uns eingeladen, die sowohl aus dem kulturellen Bereich stammen, das bedeutet Künstlerinnen sind und Schriftstellerinnen. Es sind aber auch einige, die diplomatisch unterwegs sind, die auch in politischen Strukturen viel Erfahrung gesammelt haben. Und immer geht es darum, welche Allianzen können wir schließen? Und wir bringen die jungen Erwachsenen zusammen, um genau die unterschiedlichen Strategien zu entwickeln. Wie können wir unsere Gesellschaft pluralistischer und spannender und auch demokratischer machen?
Stärkung der eigenen Jüdischkeit, Programme zum jüdischen Empowerment. Seit den, sagen wir mal, tausender Jahren gibt es einiges auf diesem Feld. Und ich denke da vor allen Dingen auch an diverse Studierendenorganisationen, viele davon mit Hauptsitz in den USA oder Israel. Die meisten davon sind nicht mal 20 Jahre alt. Ist Jewish Empowerment also nur eine Modeerscheinung?
Das ist ja auch historisch bedingt, dass wir in Deutschland in dem 20. Jahrhundert einen Bruch in der jüdischen Tradition, in der jüdischen Gemeinschaft erlebt haben durch die Shoah, durch den Holocaust. Und vieles musste aufgebaut werden. Und auch die kritische Masse von Juden und Jüdinnen ist in Deutschland erst seit den 90er Jahren präsent. Und die jungen Juden und Jüdinnen beschäftigen sich ganz intensiv zum einen mit dem, was bedeutet jüdisch sein für sie in der heutigen modernen Welt. Aber auf der anderen Seite erleben wir auch einen Zuwachs an Antisemitismus und junge Juden und Jüdinnen brauchen auch sogenannte sichere Räume, Safe Spaces für sich, in denen sie für sich Strategien entwickeln, wie sie sich davor schützen können, weil sie ständig und täglich mit Antisemitismus konfrontiert sind.
Sie sprachen gerade den Aufbau des jüdischen Lebens in Deutschland nach der Befreiung vom Nationalsozialismus an. Und ich möchte noch einmal fragen, was unterscheidet denn die Jüdinnen und Juden der Millennial-Generation mit zum Beispiel denen, die davor in Deutschland gelebt haben, in den 80er, 70ern oder auch in den 50er Jahren?
Millennials wollen innerhalb von kurzer Zeit etwas schaffen und sofort Ergebnisse sehen. Und das ist auch ein Stück weit dieser Startup-Traum, den viele in Deutschland auch haben. Du hast einen Traum, go for it. Du hast eine Idee, probier sie aus. Wenn du scheiterst, ist es doof, aber dann hast du trotzdem eine Erfahrung gesammelt. Wenn du Erfolg hast, dann ist es wunderbar. Aber auch aus Fehlern kannst du ebenfalls lernen, die dich zu nächsten Entwicklungsschritten bringen. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied, der dazu führt, dass es auch so wahrgenommen wird, als ob eine sogenannte Parallelgesellschaft zu den bestehenden jüdischen Gemeinden wachsen würde. Aber es ist eine Gesellschaft, die nicht parallel ist. Das ist eine, die genau diese Community, genau diese Gemeinschaft neu formatiert und auch neue Akzente setzt.
Gibt es denn speziell in Deutschland einen gesteigerten Bedarf an jüdischem Empowerment?
Also heute sagt die junge Generation ganz offen, ja, wir wollen auch unser Jüdischsein zum selbstverständlichen Teil des Deutschseins machen und sozusagen nicht entweder oder, sondern beides eklektisch ineinander fließend, auch irgendwie vielleicht total kompliziert, aber wir erheben Anspruch darauf und wollen dadurch auch das Jüdischsein sichtbar machen.
Vielen herzlichen Dank. Ich sprach mit der Direktorin von Never Team, der Jewish Agency for Israel, Anastasia Pleturina. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.